der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Thema. Es geht um Kommunikation und einen sehr besonderen Gast. Ich spreche mit Steven Gätjen, den ihr vermutlich schon aus dem Fernsehen kennt. Ich finde, er interviewt Hollywood-Stars wie kein anderer. Er hat mir verraten, was seine Tricks sind, wie er das Beste aus so einem Gespräch rausholt. Ich spreche aber auch mit ihm über den Medienwandel, was das für ihn und für seine Arbeit bedeutet. Und es gibt ganz, ganz viele Praxistipps und auch Anekdoten aus der Hollywood-Szene. Ich wünsche euch richtig viel Spaß. Herzlich willkommen, Steven Gätjen. Moin, Steven.
Moin, Erik. Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist aus gleich zweierlei Hinsicht ein Top-Gast. Ein richtiger Kommunikationsprofi.
Das weiß ich nicht, aber danke.
Und auch noch ein Promi und einer, der mit Promis zu tun hat.
Eieiei.
Der praktisch sein täglich Brot in besonderen Situationen verdient, mit ja auch besonderen Menschen regelmäßig kommunizieren muss.
Das stimmt.
Unter Druck, da bewundere ich dich für.
Druck ist, finde ich, ein großes Wort, ne? Also ich weiß nicht, ob das Druck ist. Ich habe ja unfassbar viel Spaß an meinem Job. Mhm. Ich glaube, der Druck entsteht in der Sekunde, in der ich versuche, mir etwas zurechtzulegen, was meist dann nicht so passiert, wie man sich das wünscht.
Wie bereitest du dich vor?
Akribisch. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, und das hat für mich immer mit Respekt dem Gegenüber zu tun. Es ist genauso wie bei den Oscars oder ob ich so ein Interview gehe oder ob ich mit Joko und Klaas was mache oder mit anderen Leuten. Ich finde es schon wichtig, dass man Nummer eins das, wofür ich dann da bin, so gut vorbereitet, wie es geht. Nummer zwei, sich auf den Gast oder die Gäste so gut und so detailliert wie möglich auch einstellt, um, finde ich, Nummer eins, deren Body of Work, wie man so schön sagt, zu huldigen und auch wertzuschätzen und vielleicht auch in so einem Gespräch richtig reagieren zu können. Also du weißt das ja selber, dass ein Gesprächsverlauf nie so läuft oder synchron zu dem ist, wie man es geplant hat. Mhm. Und ein Gespräch entsteht ja eigentlich immer nur dann, wenn man auch darauf reagiert, was das Gegenüber sagt oder der Gegenüber.
Ja, das beherrschst du auch sehr gut. Habe ich jetzt gerade bei der OMR gesehen, wo du ja praktisch richtig viel moderiert hast und ja auch ein Riesenspektrum da auf deiner Bühne hattest oder auf den Bühnen hattest. Und ich habe gerade schon im Eingangsgespräch gesagt, meine erste Live-Begegnung mit dir war, als du auf der großen Bühne Quentin Tarantino interviewt hast. Und ich fand deinen Job super. Ich finde, du hast das super gemacht.
Danke dir.
Ich fand nur Quentin Tarantino so ein bisschen grumpy. Aber vielleicht war das meine Wahrnehmung.
Nee, ich glaube, dass ich finde es ganz interessant. Ne? Man sagt ja auch so schön immer, never meet your idols. Mhm. Also es gibt ja Leute, die du bewunderst und auf die du dich total freust, weil du das schätzt, was sie musikalisch, filmisch, fernsehtechnisch oder in jeglicher Art und Weise umgesetzt haben. Und man muss dann immer so ein bisschen aufpassen, dass man das nicht romantisiert. Mhm. Weil am Ende, und das habe ich in den Jahren, die ich das jetzt schon mache, auch häufiger bemerkt und auch gemerkt, jeder hat auch mal einen schlechten Tag. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass diese PR-Maschinerie, in der auch große Stars drinstecken, manchmal auch sehr redundant sein kann, auch sehr anstrengend sein kann. Dann kommt Jetlag dazu. Ich will das jetzt gar nicht verharmlosen oder in irgendeiner Art und Weise entschuldigen, aber in der Sekunde habe ich mich tierisch auf Quentin Tarantino gefreut. Mhm. Und ich nehme solche Grumpy-Sätze oder vielleicht auch die Grumpiness nicht persönlich. Also ich glaube, das ist dann nicht gegen eine Person gemünzt, weil ich weiß in der Sekunde, ich bin gut vorbereitet und ich weiß, ich kann auf jegliche Art und Weise reagieren. Wenn ich jetzt schlecht vorbereitet wäre und schlechte Fragen stelle und das Gespräch nicht richtig führe, dann kann ich auch verstehen, dass mein Gegenüber dann vielleicht irgendwann sagt, ey, was soll das? Ne? Also hast du keine Ahnung, was ich mache oder wohin du mit dem Gespräch willst? In der Sekunde, ich erinnere das gar nicht so. Ich erinnere nur, dass er sehr viel geredet hat. Ich weiß nur, dass Philipp an der Seite saß und, glaube ich, von 6 Monaten Vorbereitung OMR und 48 Stunden Durcharbeiten ein bisschen groggy gewirkt hat. Aber mir hat das Gespräch total viel Spaß gemacht. Ich habe ihn danach nochmal getroffen, als er seine Lesetour gemacht hat in Berlin. Da war ich sozusagen der Conferencier auf der Bühne und habe mit ihm nochmal 2 Stunden gesprochen. Er hat dann auch vorgelesen und habe danach nochmal mit ihm auf der Aftershow-Party gesessen und der erzählt einfach, der ist einfach ein Film-Almanach und der möchte einfach auch gern seine Geschichten erzählen. Ja. Aber das habe ich gar nicht so in Erinnerung. Aber es gab schon schlechte Interviews und Gespräche, also das möchte ich nicht von der Hand weisen.
Nee, das, da wollte ich gar nicht drauf hinaus. Also du kannst mir gleich mal erzählen, was so deine Lowlights waren. Anekdoten helfen ja in diesem Job auch. Lass mich nochmal kurz bei dem Beispiel Tarantino bleiben.
Gerne.
Wenn ihr, kanntet ihr auch schon vorher, vor der OMR?
Ich habe ihn vorher schon ein paar Mal getroffen. Ich sag mal, kennen ist zu großes Wort, auch in dem Kontext. Aber mir ist es immer wichtig, dass die Leute im Vorwege immer wissen, mit wem sie es zu tun haben. Das heißt, ich stelle mich im Vorwege immer vor, dann erzähle ich ihm kurz, was ich mache, woher ich komme, was ich schon getan habe. Aber wir hatten uns vorher schon einmal, kurz bevor wir diesen Talk bei der OMR hatten, hatten wir uns schon getroffen. Und dadurch war das auch ein bisschen einfacher, weil meistens ist es ja auch die Entourage, die sozusagen die Leute selektiv aussucht, die mit ihm dann sprechen oder mit ihr. Ist ja bei allen großen Stars so. Und wenn man dann vielleicht schon so ein kleines Steinchen im Brett hat, dann macht es das immer ein bisschen einfacher.
Hilft dir das jetzt, nachdem du jetzt auch die Tour mit ihm mitgemacht hast, ist diese auf einer Beziehungsebene, es gibt noch die Entourage dazwischen, vermutlich 180 Gatekeeper, aber hilft dir die Begegnung der Vergangenheit oder die Begegnungen der Vergangenheit für zukünftige Interviews?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist ein großer Teil auch der Zusammenarbeit mit den Filmverleihern und auch mit den Managements, die ich jetzt über die Jahre aufgebaut habe und auch durch die Oscars, dass die Leute wissen, dass es mir immer um ein gutes Gespräch geht. Es geht mir nicht darum, Leute despektierlich zu behandeln. Es geht mir auch nicht darum, irgendwelche super Geheimnisse an die Oberfläche zu befördern beziehungsweise über irgendwelche Klatsch- und Tratsch-Themen zu sprechen, sondern es geht mir darum, wirklich meinem Gegenüber das Gefühl zu geben, ey, ich vertraue Steven jetzt für die 10 Minuten, für die 20 Minuten, für die 2 Stunden. Und dann öffnen sich auch alle. Also das ist ja, glaube ich, das Interessante, dass man bei einer Gesprächsführung sofort merkt, klickt man miteinander oder nicht. Und wenn man miteinander klickt, dann öffnet man sich auch. Das ist genauso wie, wenn wir jetzt miteinander sprechen. Ich vertraue dir, wir haben gemeinsam einen sehr guten Freund, mit dem du auch zusammenarbeitest. Das heißt, die Ebene ist eine andere, als wenn ich jetzt irgendwo hingehen würde und keine Ahnung habe, auf was ich mich einlasse. Und das hilft mir in den Gesprächen immer. Und ich mache das jetzt schon, guck mal, 2026, ich mache das jetzt schon fast 30 Jahre, diese Art von Interviews. Und ich glaube, dass auch vor allen Dingen die Entscheider und Entscheiderinnen mittlerweile wissen, okay, wir können zu Steven gehen. Wir wissen, der bereitet sich darauf vor. Wir wissen, er hat die Situation unter Kontrolle. Und wir wissen, er macht ein gutes Gespräch. Und wir wissen auch, das mache ich ja auch auf Pressekonferenzen. Ne? Da geht es ja ganz häufig darum, dass ich sozusagen auch die Stars schütze vor dem, was passiert. Was nicht heißt, dass ich in irgendeiner Art und Weise meine Kolleginnen und Kollegen da zurechtweise. Aber es gibt da auch Situationen und da gibt es auch Menschen in diesem medialen Umfeld, die dann vielleicht auch nicht die richtige Frage stellen oder vielleicht auch manchmal eine herausfordernde oder eine rücksichtslose Frage stellen. Und da ist es dann meine Aufgabe, einfach dazwischen zu kriechen und zu sagen, hat nichts mit dem zu tun, warum wir hier gerade sitzen. Ne, vielleicht schwenken sie einfach um aufs nächste Thema. Und das baut so eine Vertrauensbeziehung auf. Und mittlerweile kenne ich auch, sage ich jetzt mal, viele Managements schon sehr lange und viele Stars auch schon sehr lange, dass es immer wieder einen Wiedererkennungswert gibt. Und das sind natürlich schöne Situationen.
Wiedererkennungswert finde ich ein gutes Stichwort. Hast du nicht auch so einen gewissen Compound-Effekt, dass du jetzt 30 Jahre lang dich auch auf eine Branche, auf ein Segment dieser Branche, also gerade dieses Thema Hollywood, auch durchaus spezialisiert hast?
Ja, ich glaube, das hat ja immer was mit Leidenschaft zu tun. Ne? Also meine Eltern haben ganz häufig gesagt, hättest du die Leidenschaft, die du für Filme und Serien und Fernsehen entwickelt hast, vielleicht damals für Mathe oder Physik oder Biologie eingesetzt, dann wäre dein Abi vielleicht noch ein Ticken besser geworden, als es gewesen ist. Ich glaube, es hat immer was damit zu tun, wofür man brennt. Ne? Also ich schätze die Kolleginnen und Kollegen, die sich für Mode interessieren, die sich für Sport interessieren, die sich für Geschichte interessieren, die sich für Naturwissenschaften interessieren. Und ich glaube, das ist ja im Endeffekt dann auch immer der Multiplikator und auch sicherlich in Anführungszeichen das Geheimnis des Erfolges. Ne? Weil ich mag das einfach gerne. Ich mag mich mit der Thematik auseinandersetzen. Ich mag mich auch damit auseinandersetzen, was hinter den Kulissen passiert, wie ein Film entsteht, wie eine Serie entsteht. Und ich glaube, mit der Leidenschaft und Passion kommst du auch einen Ticken weiter, weil das spüren die Leute. Also das überträgt sich ja auch auf den Zuschauer und die Zuschauerin oder Zuhörerin, dass die merken, ey, der Steven hat Bock da drauf. Ne? Ja. Und wenn ich da mit vielleicht einer ganz großen kindlichen Freude rangehe und das dann auch so kommuniziere, macht es ja für alle viel mehr Spaß. Ja. Und das ist so entstanden über die Jahre, ne? Dass die Leute jetzt gesagt haben, okay, Steven ist, und das so bezeichne ich mich ja selber nicht als der Kinoexperte, sondern ich bin ja ein Kinofilm- und Serienliebhaber. Also ich bin ja Fan in erster Linie und auch Konsument. Ich bin ja nicht derjenige, der weiß, wie das funktioniert, sondern einfach seine persönliche Meinung auch nach vorne bringt und propagiert. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Ich finde, das kommt auch richtig gut rüber.
Danke.
Umso bewundernswerter finde ich es auch, dass du es schaffst, aus meiner Sicht ein gutes Gleichgewicht zu finden, wie viel du von dir selbst zeigst. Das finde ich gerade in der Gesprächsführung. Und du machst es schon 30 Jahre lang und du bist bekannt und hast Wissen. Wie machst du das, dass du dich in einem Maß einbringst oder auch zurücknimmst, dass es deinem Ziel bestmöglich irgendwie dient?
Das ist eine sehr spannende Frage, finde ich. Also ich glaube, die Medienlandschaft, in der ich gestartet bin, hat sich ja in den letzten drei Jahrzehnten komplett verändert. Mhm. Ich habe beim Radio angefangen und habe noch mit Bändern geschnitten, ne, mit Klebeband, um die O-Töne in irgendeiner Art und Weise zusammenzuführen. Und jetzt ist es alles digitalisiert. Jetzt leben wir in einer Welt, in der du über Social Media ja sehr viele Einblicke auch in dein Leben geben kannst und machst. Und das ist auch ein Teil meines beruflichen Alltags geworden. Ich glaube, die Frage, die man sich irgendwann stellen muss und sollte, ist, was bin ich? Mhm. Und was ist mein privates Umfeld und was ist mein Privatleben? Mhm. Und ich habe die Kontrolle über mich, meine Person, meinen Charakter, meine Ansichten. Aber ich habe aus meiner subjektiven Sicht nicht das Recht, andere Leute in meinen beruflichen Alltag mit reinzuziehen, die darauf vielleicht keine Lust haben. Das heißt, ich habe relativ früh für mich auch entschieden, dass ich viel von mir privat preisgebe, also dass ich Brüder habe, wissen alle, dass ich Eltern habe, wissen alle, dass ich in Hamburg groß geworden bin, wissen die meisten, aber alles andere lasse ich außen vor, weil das für mich privat ist. Und das ist für mich genau das gleiche wie in der Gesprächsführung mit einem Superstar. Die haben natürlich noch eine ganz andere Dimension dessen, was ihr Privatleben auch nach außen trägt. Ne? Du weißt, mit wem sie verheiratet sind, du weißt, dass sie Kinder haben, einfach aufgrund des Statuses und der Größe, die diese Person nach außen hin auch ausstrahlt. Ich möchte, dass mein Privatleben privat bleibt und bin aber auch offen dafür, dass jeder mir jede Frage stellen kann. Und ich kann sie dann ja auch mit Nein beantworten oder sagen, das ist privat. Also ich glaube, Authentizität ist ganz, ganz wichtig, weil das für mich, glaube ich, den Unterschied macht zwischen, ich gucke was im Fernsehen oder ich höre was, und merke, dass diese Person vielleicht eine Rolle spielt. Und bei mir ist es einfach so, dass all das, was mir sozusagen in den Sinn kommt, vor allen Dingen auch mit Joko und Klaas, wir lieben und schätzen uns und piesacken uns sehr, aber das geht nur durch dieses authentische Verhalten miteinander und durch dieses Basisvertrauen, dieses Fundament. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das kommt vielleicht auch mit dem Alter und mit der Erfahrung. Das klingt immer so absurd, aber ich bin jetzt auch 53 und habe eben zu bestimmten Dingen auch eine ganz klare Meinung. Ich habe kein Problem, die auch zu äußern, aber sag auch immer ganz klar, das ist meine subjektive Sicht der Dinge. Und ich sag, wie ich in dieser Situation empfinde. Was schwieriger geworden ist, weil du heutzutage ja für alles, was du sagst oder eine klare Meinung oder eine klare Kante ziehst, direkt kritisiert wirst. Also wir leben ja in einer mittlerweile wirklich Situation, wo du sofort angegriffen wirst, wenn du einen klaren Standpunkt vertrittst. Mhm. Ich finde, Olli Kalkofer hat das auch so schön gesagt, den ich einfach unfassbar schätze als Kollegen und als jemanden, den ich schon sehr lange auch sozusagen in meinem Dunstkreis an meiner Seite weiß, weil der ist ja auch so ein Filmnerd. Ich finde, Olli hat immer eine ganz klare Sicht der Dinge und hat keine Angst davor. Und ich glaube, das ist etwas, was uns mittlerweile ein bisschen fehlt. Und das fand ich früher schöner, diese Art. Und wir sprechen ja gerade über Kommunikation, dass man miteinander spricht. Das machen wir ja auch im Freundeskreis. Wenn ich mit meinen Freunden und Freundinnen am Tisch sitze, dann hat jeder das Recht, eine Meinung zu vertreten. Und man diskutiert das aus. Und durch diesen Austausch entsteht ja auch wieder eine neue Sicht der Dinge. Also ich habe ja die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich weiß ja nicht, was richtig oder falsch ist. Aber ich weiß, was ich als richtig oder falsch empfinde. Und wenn wir jetzt über ein Thema diskutieren, wirst du mir vielleicht eine ganz andere Sichtweise nochmal mit an die Hand geben. Und dadurch erweitert sich ja auch mein Horizont. Und ich finde es so schwierig, dass wir mittlerweile jedes Wort jemandem im Munde umdrehen und einfach auch so eine Angst entsteht, miteinander zu sprechen. Ich finde es total wichtig, dass man miteinander spricht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich packe schon mein Innerstes in alles, was ich mache. Mhm. Aber mein Innerstes bedeutet, dass es nur um mich geht. Mhm. Und nicht um die Menschen, die ich liebe und um die Menschen, die in meinem privaten Umfeld existieren. Weil das ist deren Leben und das ist deren Entscheidung, was sie damit machen. Ich möchte nicht, dass die Teil dieser Blase werden, in der ich auch teilweise rumlaufe.
Ja, das verstehe ich. Das ist ein super interessanter Punkt. Gerade solche Diskussionen, selbst wenn sie in Langformaten vielleicht stattfinden können, sie werden halt oft verkürzt dann auf sozialen Medien innerhalb von wenigen Minuten verbreitet und das sind dann Ausschnitte, früher haben wir gesagt, der 90-Sekünder ist
genau.
Jetzt sind das 9 Sekünder oder noch kleiner. Das ist natürlich sicherlich auch ein Dilemma, je nachdem in welchem Geschäftsmodell man unterwegs ist, dass viele gar kein Interesse mehr haben, ein langes Format zu machen.
Ja, ich glaube aber, und das ist ja so spannend auch zu sehen, ich glaube, dass sich die Menschen wieder nach Gesprächen sehnen. Ich glaube auch, dass die Menschen sich nach Austausch sehnen. Und ich finde ja auch total spannend, dass ja mittlerweile das auch wieder Oberhand nimmt, wie viele Partys oder Veranstaltungen gibt es, wo zum Beispiel Handys ein absolutes No-Go sind, ne? Wo die Leute einfach sagen, ey, ganz im Ernst, wenn wir hier feiern, dann wollen wir auch feiern, ohne dass so eine Momentaufnahme vielleicht auch alles zerstört oder so eine private Situation. Und ich glaube, ich habe ja auch das große Glück, dass ich die NDR Talkshow machen darf oder unseren Podcast Hollywood Kills, wo wir uns ja ganz klar mit Themen auseinandersetzen und das über einen längeren Zeitraum. Warum sind Podcasts so erfolgreich? Weil die Menschen Lust haben, anderen Menschen über eine längere Zeit zu lauschen und vor allen Dingen mehr über diese Person rauszufinden. Warum läuft die NDR Talkshow seit über 40 Jahren so erfolgreich? Weil es einfach Gespräche gibt. Also es gibt Gespräche. Es ist nicht dieses abgehackte, hey Leute, ich bin gerade in Saint-Tropez, guck mal die Yacht hinter mir. Auch schön, soll es ja auch alles geben, aber es hat ja nichts mehr mit dem wahren Leben zu tun.
Ja, das verstehe ich total. Du bist ja mit einem Medium groß geworden, also TV und Film, wo du vermute ich jetzt mal, also meine erste Wahrnehmung so von dir als medialen Person war natürlich irgendwie der rote Teppich, irgendwie Hollywood etc. Da hast du ja nur ganz wenig Zeit und musst trotzdem, also ich sag dir mal, was ich kenne und dann ordnest du es ein, ja? Also ja, ich kenne die rote Teppich-Situation, die sieht ultra kurz aus, da laufen die vorbei, das ist vermutlich schwer planbar, so, das ist die eine. Dann hast du diese Interviews, wenn die Verleiher in die Vermarktung gehen und dann ist das so ein Massengeschäft, dass die innerhalb von einem 5-Minuten- oder 15-Minuten-Rhythmus, musst du gleich erzählen, dann ihr PR-Programm abspulen. Und da gibt es vermutlich noch jede Menge Sonderformate. Aber du bist doch groß geworden, unterstelle ich mal, in der Zeit, wo du in kürzester Zeit viel Relevanz oder zumindest sendefähiges Material generieren musstest. Hat dich das geprägt oder ist meine Wahrnehmung überhaupt total falsch?
Nee, die ist ehrlich gesagt total richtig. Also ich sag mal so, es gibt ja zwei Sachen, ne? Also Nummer eins, der Teppich, den du angesprochen hast, das sind wirklich 10 bis 20 Sekunden, in denen du Zeit hast, jemanden bei dir zu behalten und zumindest in der im Start eine Gesprächsführung entstehen zu lassen, die länger dauert.
Ja.
Aber länger heißt 1,5 Minuten bis 2 Minuten.
Ja.
Und es gibt die klassischen Junkets, also die Interviews, die habe ich ja auch geführt, ob das jetzt früher beim Radio war oder bei MTV oder dann auch bei ProSieben mit Stars, da ist alles dabei von 5 Minuten inklusive Turnaround, wie man das so schön sagt. Turnaround bedeutet, vor mir war jemand dran, ich komme rein, die Kameras sind digital programmiert und haben einen Countdown, gehen an, du hast 5 Minuten Zeit und dann geht's wieder aus. Da ist der Stuhl noch warm, ne? Ja, genau, da ist der Stuhl noch warm oder jemand sitzt daneben und sagt so 2 Minuten noch oder wrap it up.
Ja.
Und dann gehst du halt wieder raus. Also ich bin in einer Zeit groß geworden, in der es darum wirklich geht, wie startest du in ein Gespräch? Ja. Also womit kommst du? Und es gibt die provokante Art, in der du jemanden direkt Volley nimmst und versuchst zu provozieren, was ich grundsätzlich immer doof finde, weil es hat immer direkt gleich so eine negative, so einen negativen Unterton. Oder du versuchst es durch eine Frage mit Wissen, also das heißt, dass du bei Stars, jetzt bei den Oscars, eine Frage zum Film stellst im Kontext der Karriere der Person, dass sie sagt so, wow, warte mal, wo kommt das jetzt auf einmal her? Oder du versuchst es durch eine lustige Frage. Und ich glaube, das trainiert dich irgendwann total. Also das ist ja immer ein Hit and Miss. Ne? Also in diesen 26 Jahren, die ich den roten Teppich bei den Oscars mache, habe ich viele großartige Interviews führen dürfen, wo das geklappt hat und viele Interviews, wo es in die Hose gegangen ist. Und auch bei Junkets, sage ich jetzt mal, überwiegt die Anzahl der guten Interviews auf jeden Fall die der schlechten Interviews. Aber das gibt es immer. Also es ist ja Trial and Error und du musst dann am Ende deinen Weg finden. Aber auch da geht es ja, Kommunikation startet ja nicht im Gespräch, sondern Kommunikation startet ja in der Art und Weise, wie du dich präsentierst und wie du in den Raum reingehst. Ja. Ne? Und wenn ich jetzt ein Junket-Interview mache, sind das meistens Hotelzimmer oder du bist auf irgendeiner Terrasse von irgendeinem schönen Hotel. Das ist ja alles vororganisiert von einer Produktionsfirma. Und mir ist es wichtig, ich komme rein, ich bin präsent, ich sag den Menschen Hallo, ich sag dem Gast Hallo, setz mich hin, sag, und dann kannst du so Mühzeit zwischen Kamera geht an, Interview startet offiziell und das ist Time for Smalltalk. Ne? Mhm. Da musst du in der Sekunde relativ schnell versuchen, irgendwie, keine Ahnung, dann sagst du einfach zu Harrison Ford, ich habe gehört, du bist selber mit dem Flugzeug hergeflogen. Ja, stimmt, woher weißt du das denn? Das war total geil. Oder wann waren Sie denn das letzte Mal überhaupt in Berlin? Ah, das ist so lange her. Oder ich habe das und das gerade gelesen. Also versuchst die Person möglichst schnell ranzuziehen. Ja. Und dann die erste Frage muss irgendwas sein, wo du merkst, wo dein Gegenüber spürt, aha, der hat sich darauf vorbereitet, der hat den Film gesehen oder die Platte gehört oder die Serie kennt er. Ja. Und dann geht das Gespräch los. Und dann ist die Gesprächsführung basiert immer darauf, auf nicht, ich strukturiere mein Gespräch durch und habe 6 Fragen, die ich alle abarbeite, sondern es ist die Reaktion auf das, was dein Gegenüber dir sagt.
Ja.
Ne? Also was passiert jetzt? Was denkt er? Wo guckt er hin? Ne? Oder wie reagiert er auf eine oder sie auf eine bestimmte Frage? Und dadurch flutscht es. Und am roten Teppich ist es ganz genauso. Ne? Dann versuchst du irgendwas Nettes zu sagen, sagst irgendwie, wow, was ist das für ein cooler, was ist für eine coole Brosche? Mhm. Ne? Ich vermeide da immer diesen Einstieg über, wow, who are you wearing? Gibt's ja die klassische Frage von früher. Ja. Aber wenn es irgendwas Besonderes ist, ne? Also bei Dwayne The Rock Johnson weiß ich, dass der irgendwann kam an den Teppich und das ist ja ein Monster, ne? Der ist ja einfach groß und dann hatten wir beide dieselbe Farbe Sakko und dann habe ich gesagt, wow, also das Sakko, das du trägst, kann ich als Zelt für meinen nächsten Campingtrip benutzen. Mhm. Und dann hat er sich gefreut, ne? Weil er einfach auch massig ist und schon hat er, und sagst du, ey, cool, und dann schnackst du. Geht aber auch in die Hose. Also ich glaube, darum geht's, ne? Das ganze Gesamtpaket.
Auf jeden Fall bist du gut vorbereitet und ich habe gelernt, bei aller Vorbereitung, du musst dann spontan, reaktiv, gut auf das, was dann kommt, sein. Das merkt man übrigens auch bei den Moderationen. Da ist es mir am deutlichsten geworden, ob jemand praktisch einfach nur Kärtchen hat oder auf die Antwort eingehen kann. Das ist natürlich besser, man ist in der Materie zu Hause und hat sich richtig vorbereitet.
Ja, aber ich glaube auch, und das habe ich auch gelernt, und das ist auch total wichtig, sage ich auch immer allen wieder, in den 20ern und 30ern war für mich oberste Priorität in meinen Jobs, perfekt zu sein. Ne? Mhm. Und Perfektionismus kann auch ganz schnell in etwas Negatives umschwenken. Mhm. Das heißt, irgendwann ist mir einfach auch klar geworden, ich kann, also niemand ist perfekt. Wir sind alle nicht perfekt. Mhm. Das ist ja auch was total Schönes. Das ist ja auch was total Menschliches. Das heißt, es bedeutet auf der anderen Seite, dass ich auch Fehler mache und das mache ich ja kontinuierlich. Leute kommen ja auf mich zu und sagen, ey, das ist echt Wahnsinn, wie du die Moderation da wieder hingedreht hast und kein einziger Versprecher. Und sage ich, das stimmt nicht. Stimmt nicht. Ja, ihr habt ein Bild, das überhaupt nicht der Wahrheit entspricht, sondern ich verhaspel mich oder ich verliere auch mal den Faden. Und ich glaube, wichtig dabei ist einfach, sich einzugestehen, dass das völlig okay ist. Und seitdem ich weiß, ich mache einen Fehler oder ich verliere den Faden oder ich habe manchmal keine Antwort auf einen Joke von Joko oder auf einen Piesacken von Klaas oder auf eine Gegenfrage eines Interviewgastes, dann ist das völlig okay. Und ich nutze das auch mittlerweile dann zu sagen, ey, ganz im Ernst, ich habe keine Antwort. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, das ist ja auch wieder das, was ich meinte mit Authentizität, dass du in der Sekunde einfach auch dir eingestehst, es funktioniert nicht. Und Fehler machen hat mich viel entspannter gemacht, auch in meinem Job.
Kann man das lernen? Was von deinem Job kann man lernen? Und was muss man einfach über Erfahrung aufbauen?
Das ist echt eine spannende Frage. Also dazu muss man, glaube ich, sagen, dass ich so happy bin, dass ich diesen Job schon so lange machen darf und immer noch ausüben kann und auch noch länger ausüben möchte. Ich habe ja nie für mich hundertprozentig entschieden, das ist das, was ich machen möchte. Sondern ich habe ja auch ganz viel Glück gehabt im Verlauf meiner Karriere, ne? Weil ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Was ich sagen kann ist, ich habe immer hart gearbeitet. Ich habe immer mehr andere Leute angeguckt. Ich habe immer darauf geachtet, auch Kritik, wenn sie konstruktiv ist, und das ist ja ganz, ganz wichtig, ne? Wenn jemand zu mir sagt, du bist blöd, ich guck dich gar nicht, weil du einfach, keine Ahnung, dann reagiere ich da gar nicht drauf. Aber wenn jemand sagt, ey Steven, da warst du in dem Gespräch ein bisschen vorlaut, ein bisschen frech, das war zu schnell oder sowas, dann überlege ich mir in der Sekunde, okay, was war die Situation, warum kam das vielleicht so rüber, warum habe ich so reagiert und versuche das zu verbessern. Ich lerne ja kontinuierlich. Ich bin ja noch lange nicht an dem Punkt, dass ich sage, ich bin hundertprozentig fit oder kann das perfekt, sondern es geht mir echt eher darum, dass ich ständig mir angucke, was ich besser machen kann. Und ich habe das große Glück gehabt, auch immer Leute an meiner Seite zu wissen, die mich auch ein bisschen geführt und geguided haben. Ne? Also die auch gesagt haben, Steven, guck mal, mach mal die Entscheidung. Das waren wirklich ganz, ganz großartige Produzenten, Produzentinnen, Redakteure, Redakteurinnen, waren auch großartige Kollegen und Kolleginnen. Und ich glaube, dieser Austausch war immer, immer wichtig. Also das heißt, ich lerne kontinuierlich dazu. Ich glaube, man muss sich irgendwann auch entscheiden, wie viel gibst du selber preis, also das Authentische. Dann habe ich immer gesagt, ich will mich eigentlich auch gar nicht auf ein Genre festlegen. Das finde ich immer so problematisch, dass man sagt, ja, aber der kann ja eigentlich nur das oder wir müssen jetzt unbedingt, das ist in Deutschland ganz typisch, ne? Wenn was Witziges sein soll, müssen es immer Comedians machen. Und ich denke immer so, aber warte mal, das heißt ja nicht, also nur weil ein Comedian ist oder sie, ist es witzig, sondern es können ja auch andere Leute, also Joko, Klaas und ich sind ja keine Comedians, aber ich glaube, die Menschen haben unfassbar viel Spaß, uns zuzugucken, wenn wir wieder einen Lachflash kriegen, weil das einfach aus der Natürlichkeit heraus passiert, das kennst du auch, ne? Wenn du mit deinen Freunden zusammensitzt und du kriegst einen Lachflash, das ist einfach das Befreiendste und Schönste, was es auf der Welt gibt. Und ich glaube, ich habe mich, das sage ich auch immer wieder im Kontext mit Leuten, mit denen ich spreche oder wenn Leute auf mich zukommen. Klar mag ich gerne die große Samstagabendshow, aber ich habe auch Bock auf Kleinigkeiten. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich am amerikanischen und englischen Fernsehen total schätze, dass sich kein großer Star in Anführungszeichen zu schade ist, auch mal ein Cameo zu machen. Also ich weiß noch, dass Elton und ich die 500. Folge von 1, 2 oder 3 fürs ZDF zusammen moderiert haben. Und wir haben immer gesagt, wir möchten gerne ein Kamerakind haben, also ein Superstar-Kamerakind aus Deutschland, also wirklich einen großen Namen. Und wir haben dann gedacht, einfach moderierst du die Show und sagst, und heute ist unser Kamerakind übrigens, keine Ahnung, Bulli Herbig, Thomas Gottschalk, Helene Fischer. Und du siehst sie nur 30 Sekunden mit einem Kamerabild von Helene Fischer und das war's. Weißt du, danach siehst du die gar nicht mehr. Aber das war total, keiner hat sich irgendwie dafür bereit erklärt. Und in Amerika, wenn du dir mal Filme anguckst oder Serien oder Fernsehshows, wer da auf einmal alles auftaucht. Ne? Ja. Also es gibt ja diesen großartigen Running Gag zwischen Jimmy Kimmel und Matt Damon. Genau. Ne? Dass Matt Damon immer reinkommt zum Interview und Jimmy Kimmel sagt so, toll, dass du da bist, Matt Damon, aber das war's auch. Wir haben leider keine Zeit mehr und Matt Damon geht wieder raus. Und ich finde, solche Sachen sind auch total cool. Also ja. ich weiß nicht, also Erfahrung spielt eine große Rolle. Ich glaube, eine Erfahrung gibt mir aber auch die Möglichkeit, noch besser einzuschätzen, was ich kann, was ich nicht kann. Und auf der anderen Seite gibt es mir einfach auch die Möglichkeit, vielleicht, es ist ja so eine Art Handwerk, ne? Also ich bin ja über die Jahre vielleicht so eine Art Tischler geworden, der weiß, wie kannst du was, wo mit deinem Werkzeug machen. Und wenn du dem Werkzeug vertraust und, sage ich mal, auch der Erfahrung und dem Mut, Neues zu machen und sich auf neue Dinge einzulassen, dann kann ja eigentlich nur was Lustiges draus werden. Ja. Und auch da wieder, ich habe Dinge gemacht in meiner Karriere, die würde ich heute nicht nochmal machen,
ja.
Aber das ist ja ein Erfahrungsstrang, den du einfach sammelst.
Ich habe noch zwei Themenblöcke, die ich auf jeden Fall mit dir...
Entschuldige, ja, ich rede aus so
viel. Nein, das ist ja das Schöne am Podcast. Wir haben überhaupt keinen Stress.
Hast du gut.
Wir zwei sind die Regisseure dieser Folge. Deshalb freue ich mich. Es macht Spaß, dir zuzuhören.
Ach, danke.
Das eine ist, das ist so ein bisschen der BWLer in mir. Mhm. Was ist eigentlich dein Erfolgskriterium bei einem Gespräch? Also woran kannst du festmachen, das, was du vorhin sagtest, das war jetzt ein gutes Gespräch. Ich versuche das ist natürlich eine qualitative Dimension, mhm. aber Kommunikation in meiner Welt muss auch ein Ziel haben. Und wie ist das in deiner Welt? Wonach beurteilst du, ob ein Gespräch jetzt gut war, mäßig oder vielleicht doof?
Also in erster Linie ist es, glaube ich, immer ein Bauchgefühl, mhm. das man in sich trägt, wenn du ein Gespräch verlässt und einfach denkst, oh, okay, das ist gut gelaufen. Du hast mhm. irgendwie das Gefühl, dein Gegenüber hat sich so ein bisschen entspannt. Mhm. In dieser PR-Maschinerie ist es ja mittlerweile so, und es wird ja immer extremer, ja. dass die Leute wirklich gedrillt werden von ihren Publicists und von ihren Managements. Ja. Ne? Also das darfst du nicht sagen, das darfst du nicht ja. sagen, das darfst du nicht sagen. Und wenn du das Gefühl hast, du steigst in Gespräch ein und es ist diese klassische vorgefertigte Antwort und das können auch da wieder internationale Stars meist besser als Deutsche mhm. und das sage ich auch wieder mit einer konstruktiven Ansage, mhm. dass man sich manchmal auch entspannen sollte, weil deutsche Stars ganz häufig dann so nach Interview Nummer 3 sagen, ja, aber das hat ihr Kollege doch vorher schon mal gefragt. Und sagst, ja, aber es ist ja ein neues Gespräch und es gibt ja auch bestimmte Themenfelder, die immer angesprochen werden und dann ja. muss einfach dann die Professionalität auch an den Tag gelegt werden, dass man das dann nochmal so beantwortet.
Das geht ne? von Fußball an, aber das passiert auch Medienprofis?
Ja, total. Und ich glaube, das ist das große Problem. Ne? Also ein Olli Kahn ne? oder ein Roy Mackay oder Rudi Völler haben viel freier gesprochen, aber sind natürlich auch in einer anderen Zeit groß geworden. Jetzt werden, wie du es vorhin ja schon gesagt hast, Snippets rausgesogen bzw. rausgeschnitten, die manchmal in einem anderen Kontext auch eine andere Aussage geben. Deswegen kann ich auch verstehen, dass es schwierig ist, das unter Kontrolle zu halten. Nur ich glaube, dass am Ende, und das ist meine feste Überzeugung, wenn wir nicht anfangen, wieder den Charakter zu formen und zu stärken und zu unterstützen, dass wir dann irgendwann, dass alle, sag ich mal, im selben Fahrwasser schwimmen. Also Individualität ist ja eigentlich das stärkste Gut, was wir auch haben, auch in einer Zeit von KI, künstlicher Intelligenz, wo ja viele Angst davor bekommen, ob das uns die komplette kreative Branche zerstört oder nicht. Und ich sage immer, das wird nicht passieren. Also KI, und das haben wir jetzt bei der OMR ja auch in tausenden von Vorträgen gehört, ist ja ein Tool, um Kreativität noch mehr zu fördern und noch freier sich entfalten zu lassen, vor allen Dingen auch bei uns. Das ist ja das höchste Gut.
Ja.
Das heißt, also ich glaube, dass dieses Normen schwierig ist. Also was ich damit sagen möchte, ist, ich habe das Gefühl, ein Gespräch ist gut gewesen, wenn ich merke, da kommt so ein Funkeln im Auge der Person, mit der ich spreche, zum Vorschein und sie wandern so ein bisschen off the path.
Ja.
Das jüngste Beispiel ist vielleicht Pedro Pascal, der einer ist, der sehr klare Leitlinien hat, sehr klaren Kompass im Leben und sich ganz klar auch zu wichtigen Themen äußert. Und das PR-Team oder sein Management drumherum halt stehen und, glaube ich, jedes Mal die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil er sich halt nicht verbiegen lässt. Und ich glaube, das ist ein schönes Bild, das ich auch in Zukunft gern kreieren möchte, dass das ein Gespräch ist, was immer in eine andere Richtung geht. Mhm. Es gibt auch die Gespräche, wo du im Nachhinein merkst, okay, er hat jetzt einfach den PR oder sie den PR-Sermon von sich gegeben und das ist dann frustrierend oder du merkst, dass jemand einfach total wortkarg war. Aber auch das ist zum Beispiel etwas, was ich über die Jahre jetzt auch für mich geändert habe. Wenn ich bei der Person, die mir gegenüber sitzt, merke, da kommt gar nichts, dann sage ich auch, vielen herzlichen Dank, das ist mir zu doof. Ne? Und ja, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht und dann auf einmal zucken die so zusammen und denken so, oh, wieso? Und dann sage ich so, ja, weil wir können das Gespräch jetzt so weiterführen, wie Sie meinen, wie es aus Ihrer Sicht geführt werden muss. Aber das bringt mir nichts. Ne? Dann hole ich mir irgendwas aus dem Internet zu diesem Film oder Projekt. Mhm. Aber dafür muss ich mich jetzt nicht hinsetzen. Und ich habe das auch ganz häufig schon Filmverleihen gesagt. Wenn du nach London fliegst oder Paris und da geht ein ganzer Tag für mich in die Toilette, weil ich da hinfliegen muss und dann cutten sie mein Interview von 5 Minuten auf 3 Minuten und sage ich auch ganz im Ernst, fühle ich mich verarscht. Braucht ihr mich auch gar nicht mehr anrufen in Zukunft.
Hast du schon immer so gemacht oder ist das jetzt so nach 30 Jahren Erfahrung und Gewicht in der Branche?
Na, ich weiß gar nicht, ob es das mit Gewicht zu tun hat. Ich glaube, es ist einfach mittlerweile, dass mir die Zeit zu schade ist. Ne? Also klar war ich anfangs sehr viel zurückhaltender, was diese Äußerung angeht, aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dieses Feedback zu geben. Ne? Also, wenn ich mir die Oscars angucke, wie die über die Jahre mittlerweile auch zu so einer völlig absurden Veranstaltung verkommen, wo die Managements dich abwiegeln und sagen, nee, ey, wir haben keine Zeit, wir müssen jetzt rein in den Saal. Gleich fangen die Oscars an und dann guckst du auf die Uhr und sagst so, die fangen in einer Stunde an. Mhm. 2 Minuten könnt ihr ja mit mir sprechen und dann so, also so nicht, junger Mann, nicht in dem Ton, wo du sagst so, also ich war nicht respektlos, sie waren gerade respektlos. Ja. Und dann denke ich so, und das hat ein guter Kollege von mir aus Amerika gesagt, irgendwann wird dieses System implodieren. Mhm. Also es ist ja, wir sind ja gerade medial an so einem Scheideweg, ne? Weil du kannst ja über Social Media mittlerweile alles über dich, dein Leben, deine Projekte persönlich erzählen und brauchst uns als Medium ja immer weniger. Manchmal im Kontext.
Du machst die Outlets, also die TV-Sender.
Genau. Ja. Trotzdem bin ich davon immer noch überzeugt, dass ein schönes Gespräch viel mehr bringt, als wenn ich mich die ganze Zeit selber filme.
Ja, ich hätte jetzt auch als Marktbeobachter weniger Sorge um die Menschen, die Beziehungen aufbauen zu Kommunikatoren, als den reinen TV-Sender. Also genau. Das ist ja keine mutige Prognose. Nee. Hast du Vorbilder?
Es gibt Leute, die ich schon immer ganz toll fand, ne? Und die ich einfach auch in der Art und Weise, wie sie Gespräche führen, bewundere. Ich glaube trotzdem, dass man immer einen Weg findet oder finden sollte, wie man selbst sein möchte. Mhm. Aber Graham Norton ist zum Beispiel jemand, den ich total bewundere, den ich groß
BBC.
Eine Legende einfach, die Graham Norton Show. Ist für mich eines der besten Beispiele, wie man unterhaltend mit einer tollen Art und Weise der Kommunikation besondere Erlebnisse von Stars auch publik machen kann. Stimmt. Und es immer eine ganz, ganz tolle Interaktion ist zwischen allen. Ja. Und der führt ja wirklich ein Gespräch mit, da sitzen dann Hugh Jackman, Halle Berry, Ed Sheeran, keine Ahnung, wenn noch Brad Pitt und alle reden miteinander. Und das finde ich toll. Das ist ja die hohe Kunst der Gesprächsführung, wenn du es schaffst, dich als Interviewer zurückzuziehen und ein, sag ich mal, Lagerfeuer zwischen den Gästen anzündest. Thomas Gottschalk war für mich früher in der Art und Weise, wie er spontan, vor allen Dingen in einer meiner Lieblingsshows, Na sowas, mit den Leuten umgegangen ist, fand ich bewundernswert. Es gibt aber auch, finde ich, Leute, von denen du lernen kannst, ob es Steve Colbert ist oder auch die Art und Weise, wie eine Dunja Hayali zum Beispiel umgeht in der Art und Weise, wie sie von außen her angegangen wird, aber wie sie es auch schafft, Informationen rüberzubringen und das immer mit einer persönlichen Note. Ja. Das finde ich bewundernswert und das finde ich ganz, ganz toll. Also Neutralität zu bewahren, aber trotzdem mir das Gefühl zu geben, das bewegt dich und du hast dazu eine Meinung, aber du gibst mir die Möglichkeit, mich dann selber darüber zu informieren und meine eigene Meinung zu bilden. Also ich finde, wir haben ganz, 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 ganz tolle Menschen in den Medien, die wirklich großartige Jobs machen, ob das in der Unterhaltung ist, im Podcast ist, im Fernsehen ist, im Filmbereich ist, ne? Und ich glaube, dass wir viel stolzer auch sein könnten in Deutschland auf die Kreativität, die wir in den Medien haben und mittlerweile auch durch die Streamer haben wir viel mehr Outlets, wo sich diese Kreativität bahnbricht. Also es gibt Leute, die ich gerne gucke und von denen ich mir auch was abgucke, aber ich glaube, es ist immer wichtig, dass man selbst seinen eigenen Weg findet und nicht, sag ich mal, Vorbildern nacheifert und versucht, die zu kopieren, weil das funktioniert nicht. Das Original ist immer besser.
Das ist ein schöner Satz, ja. Wie beobachtest du diese Entwicklung in den Vereinigten Staaten, dass jetzt auch gerade viele der Talker vom Sender genommen werden, also gerade Stephen Colbert ist als Beispiel, ne, der ja sehr wahrscheinlich von einem, was war es, CBS, ne, runterkommt und für ihn wirtschaftlich vermutlich ein viel besseres Modell fährt mit seinem Podcast, also geringere Produktionskosten, deutlich mehr Deckungsbeitrag für ihn, sehr wahrscheinlich, was man von außen erkennen kann. Ist das eine Tendenz, die jetzt wirklich nur in den Staaten stattfindet oder ist das nicht vielleicht eine Beschleunigung, die sowieso stattfinden wird?
Ja, ich meine, wenn du dir die Historie mal anguckst, welche Trends aus den Staaten nach Deutschland geschwappt sind, weißt du ja immer, dass es eine Zeitverzögerung ist von ein paar Jahren. Mhm. Also das heißt, das, was in Amerika passiert mit den Medien, ist ja auch etwas, was in Deutschland passieren kann. Und wenn du dir die AfD anguckst, die ja öffentlich auch fordert, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eingeschränkt wird in seiner Wirkungsweise oder abgeschafft wird, weißt du ja, wohin das geht. Mhm. Da kommen wir wieder zu dem Kernthema zurück, das ich ja auch vorhin angesprochen habe. Kommunikation bedeutet ja der Austausch. Es ist ja ein Austausch zwischen Meinung und Menschen und Werten. Und wenn wir diesen Austausch nicht erhalten, dann sind wir als Gesellschaft am Rande des Abgrunds. Und der Austausch entsteht ja dadurch, dass wir auch eine freie Presse haben. Dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Dimension finanzieren, sehe ich auch eher kritisch, weil ich auch glaube, dass sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Art und Weise, wie er sich finanziert und wie groß er ist, auf jeden Fall neu erfinden muss. Ich bin aber hundertprozentig davon überzeugt, dass es einen öffentlichen rechtlichen Rundfunk, also TV in Staaten genauso wie Radiosender, geben muss, auch in Zukunft. Einfach um Informationen gut recherchiert an die breite Masse auch weiterzugeben. Weil das brauchen wir ja in einer Zeit, in der so viel manipuliert werden kann durch KI. Und auch da sind wir ja wieder als deutscher Staat viel zu langsam in der Kennzeichnung von KI-verbreiteten Informationen über Social Media. Und da müssen wir einfach auch aufpassen, dass wir sozusagen nicht den Zug verpassen und immer noch an der falschen Haltestelle stehen, sondern da muss einfach was geschehen. Also das, was in Amerika passiert, dass ein Präsident anfängt, die Medien so zu manipulieren, dass sie im Prinzip pro Trump sind und im Prinzip all das nur verbreiten in der Art und Weise, wie er das gerne haben möchte oder seine Regierung, das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Also ja. Jede Art von Politik, jede Art von öffentlicher Person muss sich ja auch dem stellen. Und ich finde es ja auch ganz wichtig, dass es diese Stellschrauben gibt. Und da sind wir in Deutschland immer noch zum Glück relativ weit, dass wir ja auch Medien haben, die sich ganz konstruktiv inhaltlich mit einer unfassbar guten Recherche mit Themen auseinandersetzen. Und auf der OMR hatten wir ja zum Beispiel auch die beiden Journalisten von der New York Times, die sich ja auch 2 Jahre, glaube ich, mit dem Verkauf von Twitter an Elon Musk zu X auseinandergesetzt haben und einfach mal erzählt haben, was da passiert. Und es kann ja nicht sein, auch wenn dieser Spruch immer wieder gerne genutzt wird, Geld regiert die Welt, es kann ja nicht sein, dass Milliardäre oder Oligarchen mehr Macht haben als der Rest der Bevölkerung. Und das ist ja auch ein Teil der medialen Auseinandersetzung damit, ne? Dass man einfach zeigt, wo gibt es Defizite, was passiert da eigentlich und vor allen Dingen, wie werden Informationen weitergegeben? Und wenn die manipuliert werden, pro einer bestimmten Personengruppe, dann ist es ja ein Desaster.
Ja, aber das, guter Punkt, das passiert ja auf mehreren Ebenen. Also das eine ist ja, dass in den Staaten die Zensur gar nicht auf öffentlich-rechtlichen Medien, die haben die ja kaum da, stattfindet, sondern dass das privatwirtschaftliche Sender sind, die Druck kriegen auf unterschiedlichen Ebenen, um Sendungen und Medienschaffende vom Netz zu nehmen, also von ihrem Netz zu nehmen. Das andere, was du ansprichst, Twitter und X, genauso aber auch die TikTok, der TikTok-Verkauf an Larry Ellison. Also, an den, also im Grunde das Gleiche, ne? Oligarchen, ähnliche Strukturen, die auf die Medienlandschaft Einfluss nehmen. Aber das Ganze hat ja schon vorher angefangen, also auch das reine Mediennutzungsverhalten. Kabelfernsehen in den Staaten ist ja schon lange im Decline. Ihr Medienschaffenden, ist das ein Thema unter euch? Weil ihr habt ja mehrere Themen, also ihr seid ja zu jung, würde ich mal unterstellen, um aufzuhören. Ihr seid aber jetzt auch nicht mehr die Generation Influencer, die praktisch am Anfang stehen. Tauscht ihr euch da untereinander aus?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, finde ich, ein sehr komplexes Thema. Also Nummer eins, vielleicht um einmal auf die sozialen Medien anzugehen, Instagram, TikTok, was du genannt hast, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass da eine klare Linie gezogen wird im Sinne von, was für Inhalte werden zensiert, was für Inhalte werden kontrolliert und was für Inhalte dürfen gar nicht mehr dort landen. Und da machen sich Meta, Zuckerberg, Ellison und Co. das Leben extrem einfach, weil sie sagen, ja, wir zensieren, ja, wir kontrollieren, das ist totaler Bullshit. Der Algorithmus, der dich dann zeitweise, wenn du einmal dir so ein Dark Web Video anguckst oder irgendeine Prügelei oder irgendein sehr sexualisiertes, toxisches, männliches Verhalten, dann bekommst du das ja in deinen Algorithmus die ganze Zeit gespült. Wenn du aber mal eine nackte Schulter zeigst, wird das direkt, keine Ahnung, gepixelt oder rausgeschmissen oder du hast eine Meinung dazu. Also ich finde es schon absurd, dass da überhaupt keine Kontrolle stattfindet. Und ich sage nicht, dass die kontrolliert oder abgeschafft werden müssen, sondern diese Unternehmen müssen sich einfach darüber im Klaren sein, was sie verbreiten und was das auch für kommende Generationen bedeutet. Wenn ich mir jetzt mein Medium anschaue und Fernsehen hat enorme Probleme, vor allen Dingen das Privatfernsehen, weil ja die Werbekunden wegbrechen und die sich mittlerweile woanders Outlets suchen, ist es ja auch immer eine Chance, sich neu zu erfinden. Also ich bin absolut der Überzeugung davon, dass es Streaming, Influencer oder Creator und lineares Fernsehen auch weiterhin geben wird. Also dieses totgesagte Leben länger. Ich glaube, dass jetzt der Punkt ist, und die Zeiten habe ich noch erlebt, als im Fernsehen Geldquellen offen waren, wo Dinge passiert sind, wo du im Nachhinein einfach nur Kopfschütteln da sitzt, ne? Weil dann haben sie gesagt, ach komm, bleiben wir einfach noch 5 Tage auf den Malediven und drehen da 2 Sonnenuntergänge und dann war es das. Das kannst du halt heutzutage auch nicht mehr legitimieren, aber ich finde es ja auf der anderen Seite gut und ich finde, ich habe ja ganz viele Creator und CreatorInnen auch in meinem, sag ich mal, medialen Umfeld und auch bin ich mit denen extrem in Austausch und ich finde es bewundernswert, mit wie wenig sie wie viel tolle Inhalte auch produzieren. Und ich glaube, dass so eine Symbiose aus dem, was wir machen in der Dimension und dem, was die machen, ja total gut tut. Also beiden Seiten. Ja, weil es geht ja am Ende immer um Inhalte. Es geht ja immer darum, was erzählst du, was machst du? Und da kann ja beide Seiten viel davon lernen. Ich glaube, dass bei den Creatern und Creatorinnen natürlich manchmal auch so ein bisschen die Navigation fehlt und die hatte ich zum Glück. Ich glaube, wenn du die Möglichkeit hast, durch, keine Ahnung, Pranks oder Tanzen oder Nachsingen oder irgendwas anderes, Millionen von Followern aufzubauen und natürlich mit Anfang 20 da Wahnsinns-Werbeverträge einsackst, dann sagst du natürlich auch, gut, also was soll der Gätchen mir jetzt erzählen, was ich gut mache und was ich schlecht mache? Das gucken sich ja 1 Million Leute an, das finde ich auch völlig okay. Trotzdem ist es, glaube ich, immer wichtig, diesen Austausch zu haben, um auch so ein Regulativ zu kriegen. Ne? Mhm. Und ich sehe einfach auch an vielen Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich, dass wenn du angefangen hast, einem bestimmten Segment und du wirst ja älter und dann verändern sich ja vielleicht auch deine Lebensumstände oder deine Sichtweise auf Dinge und du versuchst dann zu switchen von einem Themenbereich in den anderen, ist total schwierig, weil deine Followerinnen auf einmal gar keinen Bock mehr haben, weil du warst vorher vielleicht der Sportinfluencer, bist jetzt aber der gesellschaftskritische Influencer, jetzt mal extrem, um zwei Extrembeispiele zu nutzen, haben die da vielleicht keine große Lust mehr drauf. Ich glaube, die Medien sind kontinuierlich sich am Verändern und das finde ich total gut und auch ich muss mich anpassen, ne? Ich hab ja auch Instagram, ich habe auch TikTok, ich habe jetzt auch einen eigenen YouTube-Kanal, weil es mir total was bringt, weil ich so viel lerne auch in diesem Bereich über mich, über das, was ich kann und dann auch den Austausch. Ne? Ich bin es gewohnt, dass wenn du einen Außendreh hattest, hast du Kameras, die haben 50 Kilo gewogen und sind so groß wie, keine Ahnung, ein Kleinwagen, jetzt mal übertrieben gesagt. Und mittlerweile kannst du alles mit diesen kleinen Sonys drehen. Ne? Auf 4K kannst alles schneiden. Und das mag ich total gerne, die Schnelligkeit und diesen Austausch und diese Spontanität. Und ich glaube, dass wir... Und ich bin der Überzeugung davon, je größer der Austausch, desto besser ist es für uns. Aber die Bandbreite ist ja auch das, was Spaß macht. Ja. Ne? Also du kannst ja über unterschiedlichste Arten und Weisen Dinge konsumieren. Und das, finde ich, ist ja das Tolle. Das macht ja auch so viel Freude. Und wir sind gerade an einem riesen Wendepunkt.
Du hast vorhin das Thema Podcast angesprochen, Hollywood Kills. Was ist so deine, du bist als Gast in Podcasts, du machst selbst, wirkst selbst mit. Was ist so deine Erfahrung mit diesem, ja doch verhältnismäßig neuen Medium?
Ja, also Hollywood Kills ist ja eine Mischung aus einem Podcast, einem Austausch und vor allen Dingen gut recherchierten Themen. Also wir sprechen ja über Verbrechensfälle aus der Welt der Stars und Sternchen. Das macht sehr viel Freude, auch wenn die Themen natürlich immer sehr tragisch sind, ne? Ob das jetzt der Blade Runner ist, ne? Oder du sprichst über John Wayne oder Whitney Houston. Das macht mir Spaß, weil ich mich mit einem Thema ganz akribisch auseinandersetze und auch durch die O-Töne, die wir da generieren, noch eine ganz andere Dimension hinbekomme. Ich finde schön, den Austausch jetzt zum Beispiel mit dir. Ich finde tolle Fragen, neue Sichtweisen und ich nehme auch immer sehr viel mit, ne? Also als Learnings. Ich finde Podcast und wie gesagt, das ist ja in einer Welt, in der wir leben, wo du mittlerweile ja 30 Sekunden Videos bei TikTok rauf und runter gespielt kriegst oder über Instagram, total spannend, dass Podcasts sich einer so unglaublich großen Beliebtheit erfreuen. Und wir reden ja wirklich von, sage ich mal, den klassischen Talks, ne? Ob das Baywatch Berlin ist, Gemischtes Hack oder Fest und Flauschig oder auch das, was Sophie Passmann macht. Alles tolle Kolleginnen und Kollegen. Oder den Informationslevel, den du da bekommst, ob das in der Wirtschaft ist, ob das Investments sind, ob das Eltern-Podcasts sind. Also du kannst dir ja aus jedem Themenbereich was raussuchen und bekommst auf einmal ganz viel Information und Feedback. Und das ist ja spannend, dass Menschen das hören wollen. Ne? Also du kannst ja alles vorgekaut bekommen über TikTok oder du kannst es selber kauen und verdauen und dir eine Meinung dazu bilden. Und das zeigt ja, dass die Tendenz ja wieder dahin geht.
Ja.
Du willst ja Informationen, du willst ja ein Gespräch, du willst dich ja mit einer Thematik auseinandersetzen. Und ich habe jetzt gerade wieder die Studie gelesen, ich glaube von den Top 10 erfolgreichsten Podcasts der Welt sind da glaube ich 3 aus Deutschland.
Ja.
Das muss man sich mal reinpfeifen. Also das heißt, dieses Medium ist ja im deutschsprachigen Bereich auch riesig.
Ja, und in allen Bereichen, ne? Also das, was du sprachst, so irgendwie, klar, Entertainment, aber auch Kriminalhintergründe, also in allen Bereichen, selbst, also wir machen hier auch Business-Podcasts, das habe ich nicht ganz unvoreingenommen. Ich glaube, die gemeinsame Klammer ist ein, wie du es vorhin auch schon sagtest, ein ausführliches Gespräch, was einen Grad an Authentizität hat, dass deutlich so eine Natürlichkeit, einen geringen Teil von Manipulationsverdacht hat. Das ist, glaube ich, etwas, was auch praktisch das Geskriptete von dem Natürlichen unterscheidet, was halt Vertrauen gibt. Also das.
Stimmt. Und ich glaube, jemand kann jetzt reinhören und sagt so, oh, den Gätchen fand ich schon immer doof, jetzt finde ich ihn noch döver. Oder den Gätchen fand ich doof, aber was er gesagt hat, fand ich spannend. Oder jemand findet mich gut und denkst, die Sichtweise hatte ich jetzt noch gar nicht. Ich glaube, es gibt ja auch immer die Möglichkeit, deine eigene Persönlichkeit noch klarer zu definieren, auch nach außen hin. Weil ein Satz ist ja manchmal kriegsentscheidend, aber im Kontext dessen, was mich als Persönlichkeit ausmacht, ja nur ein ganz kleiner Bestandteil. Und vielleicht kann man dadurch einfach auch ein bisschen klarer noch auch seine Sichtweise der Dinge nach außen tragen. Und wie gesagt, ich glaube, es ist immer ganz, ganz wichtig auch zu sagen, ich stehe zwar in der Öffentlichkeit, und das ist natürlich auch immer ein bisschen Bauchpinselei der eigenen Eitelkeit, aber mir ist immer ganz wichtig, dass das, was ich sage und das, was meine Meinung ist, ja meine Meinung ist und das, was ich sage. Und ich bin offen dafür, dass jemand sagt, nee, das sehe ich anders, Steven, und zwar aus dem Grund. Oder dass sich jemand vielleicht positiv dran reibt und sagt, ich habe das nicht so gesehen. Ich finde, und das ist für mich das Allerwichtigste und deswegen finde ich es so schön, dass wir darüber gesprochen haben, Kommunikation ist immer der Austausch zwischen Menschen. Mhm. Ne? Und nur weil ich in der Öffentlichkeit stehe, hat meine Ansicht und meine Meinung ja in einem privaten Gespräch oder in einer Gesprächsrunde nicht mehr Gewicht. Also das hat ja damit gar nichts zu tun. Aber ich kann zumindest mein öffentliches Ich dafür nutzen, darauf aufmerksam zu machen, redet mehr miteinander, tauscht euch mehr aus. Ne, urteilt nicht zu schnell, das mache ich ja auch. Aber durch die Gespräche mit Menschen merkt man einfach, dass man vielleicht zu schnell geurteilt hat und dass es falsch ist oder dass man vielleicht sich nochmal verändern sollte in dem, was man eigentlich denkt oder die Sichtweise auf Sachen. Und grundsätzlich, und das finde ich ist das Allerwichtigste und das ist auch wirklich das, was mich durchs Leben trägt, ist, ich gucke optimistisch auf alles. Ne? Also ich liebe Menschen, ich liebe das Leben, auch wenn ich echt manchmal Scheißphasen habe. Und ja, auch das jetzt an alle Leute da draußen, die jetzt wieder schimpfen, klar lebe ich in einer privilegierten Bubble. Aber ich möchte auch nochmal ganz klar betonen, das, was ich erreicht habe, habe ich mir hart erarbeitet. Ne? Klar gehören da Zufälle dazu und klar gehören auch die richtigen Begegnungen dazu. Aber ich habe kontinuierlich immer weiter gearbeitet. Ich habe auch so viel Scheiße gefressen in diesem Job. Das sehen die Leute, glaube ich, gar nicht. Das ist ja das, was auch ein Brad Pitt sagt oder ein Quentin Tarantino. Wir machen erfolgreiche Menschen immer nur an einzelnen Punkten ihrer Karriere fest. Ne? Oder an dem einen Film oder an der einen Goldmedaille oder an dem einen super Business, das eröffnet wurde und das viel Geld runtergespült hat. Aber die 1000 Niederlagen zwischendurch, die 1000 Investments, die schiefgegangen sind, die sieht immer keiner. Deswegen ist es immer so einfach zu sagen, ja, ach du hast es doch alles geschafft. Aber keiner weiß ja, durch welche Hölle du gehst. Ne? Keiner weiß ja, wie schwierig es auch manchmal ist, in der Öffentlichkeit zu stehen, weil du immer mit einem gewissen Stigma auch rumläufst, weil Leute dich von außen beurteilen. Und das, was du im privaten Umfeld mitbekommst, das, was ich als Semi-Promi mitbekomme, ne? Wie Leute über mich urteilen, was sie denken, was ich tue, wo sie mich angeblich gesehen haben, mit wem und was und wie. Ja. Stell dir das jetzt mal eine Million vor, beim Brad Pitt oder beim Tom Cruise. Ne? Ja. Wenn du, egal wohin du gehst, von Paparazzi umlagert bist, tausend Dinge über TikTok und Instagram, über dein Privatleben verbreitet werden, dann kann ja keiner da draußen sagen, ey, alles, was ich will, ist berühmt werden.
Ja, klar.
Was für ein Bullshit.
Das verstehe ich. Hat die Dame im Aufzug dich erkannt?
Nein. Aber das ist ja auch...
Die war viel zu alt, ja.
Ich weiß nicht, ob das was mit dem Alter zu tun hat, aber das ist ja auch, also ich sag's nochmal, ne, das ist ein tolles Gefühl, wenn Leute auf dich zukommen und sagen, ey, bist du nicht Steven Gätchen und mir macht das ganz große Freude, was ihr da macht, freue ich mich natürlich sehr, weil mein Job mache ich für die Menschen, die uns gerne gucken. Ich möchte Menschen unterhalten, ich möchte Menschen ablenken, vielleicht von ihrem manchmal tristen Alltag, ich möchte Menschen zum Lachen bringen. Und ja, klar, ich bin jetzt kein Nachrichtensprecher. Ja, klar, ich bin kein Kriegsreporter. Ja, klar, ich bin niemand, der investigative Dokumentarfilme umsetzt. Aber ich finde, Unterhaltung ist ein so wichtiges Gut und das hält uns eher in der Gesellschaft auch zusammen. Also man geht ja auch mit Freunden weg, weil man sich unterhalten lassen möchte. Man guckt sich auch lustige Filme an, weil du mal lachen möchtest. Man hört sich Quatsch an im Radio, weil du einfach Freude darüber hast. Und wenn du emotional jemanden packen kannst und jemand geht nach 2 Stunden Joko und Klaas ins Bett und sagt so, ey, das war wieder so geil, die 3 Honks zu sehen, wie die Quatsch gemacht haben. Oder jemand hört sich Hollywood Kills an oder jemand hört sich dieses Gespräch an. Dann freut mich das. Das ist ja ein Wahnsinnsprivileg. Und das schätze ich und das trage ich in meinem Herzen und das möchte ich auch gerne in Zukunft weitermachen dürfen.
Wunderbar. Das war ein schönes, ich hätte ja noch zig weitere Fragen, aber das
ja,
war
wir haben,
das
haben
war,
keine Zeit.
Das war ein schönes Schlusswort. Lieber Steven, vielen Dank, dass du da warst.
Es hat mir richtig Spaß gemacht. Danke dir.
Ich habe richtig viel gelernt über dich, aber auch über deine Branche und über auf einem Meta-Level, aber auch ganz konkret über Kommunikation.
Das war danke dir, Erik, für die schönen Fragen und danke für deine Zeit.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.